Schönen guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde, die auch bei Amazing Discoveries TV zuschauen. Oder jetzt heißt es ja das Wort TV. Das Leben und Weltgeschehen kann sich innerhalb von wenigen Tagen ändern. Dies erleben wir doch gerade jetzt. Mir kommt es vor, als ob die Welt noch einmal angehalten wurde, um eine neue Weltordnung einzuführen. Und natürlich ist es für uns eine Zeit, wo wir persönlich über die Beziehung zu Gott nachdenken können. Die Erde geht ihrem Ende entgegen. Und nur wer sich ganz Gott hingibt, der wird errettet werden. Menschen vertrauen oft auf sogenannte Sicherheiten. Das sind vielleicht Bankkonto, Besitztümer, Beziehungen, Politik und so weiter. Doch wir wissen, dass dies keine Sicherheiten sind, nichts Stabiles. Heute sprechen wir über das einzig Stabile und Sichere, was wir haben, nämlich das wahre Wort Gottes. Die Leuchte, das Beständigste, was wir haben und das Sicherste, was es gibt. Die Bibel ist wohl das meistgelesene, übersetzte, geschätzte, aber auch umstrittenste und bekämpfteste Buch auf dieser Welt. Die einen lieben es und schätzen es als ihren Leitfaden, die anderen ignorieren es, verspotten es, ja bekämpfen es. Ständig wird die Bibel angegriffen und sie muss sich behaupten in den Wogen der Angriffe und weil es Gottes Wort ist, wird es bis in Ewigkeit bestehen. Kennst du auch die Aussagen wie, das haben doch nur Menschen geschrieben? Wer weiß, was da für Fehler sind. Es sind eigentlich nur menschliche Worte und man kann der Bibel nicht vertrauen. Der Islam behauptet sogar, die Bibel wäre korrupt und falsch. Wie gehen wir eigentlich mit solchen Aussagen um? Es ist schwer, mit Menschen die Bibel zu studieren, die so skeptisch sind bzw. dies als ihre Rechtfertigung vorschieben. Warum sie die Bibel nicht für glaubwürdig halten und damit auch nicht zu lesen brauchen. Schlimmer ist es eigentlich noch, wenn Theologen anfangen, Teile der Bibel auseinanderzunehmen, zu rupfen und sagen, das eine ist inspiriert und das andere ist vielleicht nicht inspiriert. Menschen, die zu Gott gehören, werden zur Heiligen Schrift geführt. Sie ist ihr Schutz vor falschen Lehren und vor trügerischen Macht der Geister der Finsternis. Was sagt Jesaja 8,20? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen keine Morgenröte scheinen. Heute wollen wir über das Buch der Bücher selbst und auch über die Übersetzungen mal nachdenken. Und wie wertvoll doch dieses heilige Buch ist. Gott bewahrte sein Wort trotz mannigfaltiger Versuche und Angriffe. Und wir dürfen es heute noch in den Händen halten, das unverfälschte, vollkommene Wort Gottes. Man muss auch ein wenig in die Geschichte jetzt gehen, um zu verstehen, welche Wertschätzung wir diesem Buch entgegenbringen dürfen. Es herrscht heute leider eine gefährliche Gleichgültigkeit bezüglich der Bewahrung des Wortes Gottes. Des Öfteren kommen doch Menschen zu uns und fragen, ja, welche Bibelübersetzung ist am besten, was kann ich am besten lesen? Oder warum sind manche Texte nicht mehr in der Bibel? Oder warum gibt es so viele verschiedene Übersetzungen? Nahe vom Kapitol der USA in Washington DC wurde ein modernes Bibelmuseum gebaut. Vom evangelikalen Unternehmer Steve Greens. Er ist der Inhaber der Ladenkette Hobby Lobby. Und es wurde von ihm finanziert und 2017 im November neu eröffnet. Mit einer Ausstellungsfläche von 40.000 Quadratmeter und Gesamtbaukosten von 500 Millionen Dollar ist es ein beeindruckendes Bauwerk mit einer sehr guten Ausstattung. Das Bibelmuseum hat aber auch eine politische Ambition. Die Bibel, sagt der Vorsitzende des Museums, Steve Green, muss in Washington eine prominente Stimme haben. Und er sagt, wir denken, dass der Kongress die Grundlage der Nation kennen sollte, die er heute leitet. Das sagte Steve Green. Wir hoffen, dass das Weiße Haus, ob es sich nun um den gegenwärtigen Präsidenten oder den ehemaligen Präsidenten oder vielleicht die zukünftigen Präsidenten handelt, dass alle Menschen dieses Buch kennenlernen sollten. Während wir sagen, es ist für alle Menschen, dann schließt das auch unsere Gesetzgeber ein, sagt Green noch dazu. Viele der Prinzipien, auf denen unsere Nation aufgebaut wurde, kamen aus der Bibel und wir denken, dass es wichtig ist für Sie, das zu wissen. Und auf die Frage, was er den Gesetzgeber konkret lernen lassen wollte, sagte Green, unsere religiösen Freiheiten und viele der Prinzipien, auf denen unsere Nation aufgebaut war, kommen aus der Bibel. Und beim Durchgang dieses Museums kamen wir zu einem Bild, das uns sehr beeindruckte. Es heißt The Descent of the Modernist. Der Niedergang des Modernisten. Ein sehr anschauliches Bild des Niedergangs des modernen Christenmenschen. Von einem Künstler Ernest James Pace 1924 gezeichnet und in dem Buch Seven Questions in Dispute von William Bryan veröffentlicht. Und wie fängt hier der Niedergang des Modernisten an? Wenn wir das Bild uns mal kurz anschauen, oben steht Christianity. Das erste ist, die Bibel ist nicht unfehlbar. Das zweite, der Mensch ist nicht aus Gottes Hand, er ist nicht zu seinem Bild geschaffen. Dann geht es immer weiter runter. Es gibt keine Wunder mehr, es gibt auch keine Jungfrauengeburt, ja selbst die Göttlichkeit wird verleugnet, keine Versöhnung mehr, ja keine Auferstehung wird es geben, man wird zum Agnostiker und letztendlich landet man im Atheismus. Wie fängt der Niedergang an? Damit, die Bibel nicht mehr als unfehlbare Offenbarung anzusehen. Daher fragen sich manche, wie zuverlässig ist denn die Bibel heute noch? Was ist mit den vielen verschiedenen Übersetzungen? Was ist vielleicht mit den Apokryphen, die plötzlich in der Lutherbibel 2017 auftauchen? Warum ist das so ein Kampf um die Bibel? Viele von uns kennen die Geschichte des Reformators Martin Luther, der die Bibel auf der Wartburg unter großen Verfolgungen durch die römische Kirche in die deutsche Sprache übersetzte. Das ist ja bekannt. Aber auch William Tyndale, der englische Reformator und Übersetzer der Bibel, der King James Bibel, hat eine bewegende Geschichte. Er lebte zur Zeit Martin Luthers, Anfang des 18. Jahrhunderts. Viel Leid und Elend musste er persönlich durchmachen, damit er die Bibel aus dem Griechischen, das war das Neue Testament, und aus dem hebräischen Urtext, das war das Alte Testament, genau ins Englische übersetzen konnte. Aber wie kam er zu der Überzeugung, dass die Bibel jeder Mensch lesen sollte? Ja, muss sogar. Es wird berichtet, an einem schönen Herbsttag beobachtete William Tyndale, wie ein bettelarmer Bauernknecht mühsam einen Acker pflügte. Wie soll dieser einfache Mann jemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dachte er sich, wenn ihm das Wort Gottes in seiner Muttersprache nicht zur Verfügung steht? Was nützt ihm die lateinische Übersetzung der Bibel und was die griechische Übersetzung, die Erasmus von Rotterdam vor einiger Zeit herausgegeben hat? In Tyndales Herz wurde ein Verlangen entfacht, das nicht mehr erlöschen sollte. Die Bibel muss in die englische Sprache und das Volk gebracht werden. Zu der Familie Welsh, es war ein katholisches Haus, wo er als Hauslehrer arbeitete, kamen oft gelehrte Leute zum Dinner und Tyndale pflegte mit ihnen über das zu reden, was er in der Bibel entdeckt hatte. Doch Gottes Wort beeindruckte viele Besucher nicht. Einer erdreistete sich sogar zu sagen, uns ginge es ohne Gottes Gesetz besser als ohne das des Papstes. Daraufhin sprach Tyndale die gewichtigen und damals zur Zeit sehr mutigen Worte, ich biete dem Papst die Stirn und all seinen Gesetzen. Wenn Gott mein Leben noch etliche Jahre erhält, werde ich dafür sorgen, dass der Knecht hinter dem Pflug mehr von der Bibel versteht als sie. Warum sollte eigentlich die Bibel den Menschen nicht in ihrer Muttersprache zur Verfügung gestellt werden? Was waren die Behauptungen damals der römisch-katholischen Kirche? Die haarsträubendste Begründung war, wenn die einfachen Leute die Bibel lesen könnten, würden sie die Schrift zu ihrem eigenen Verderben verdrehen und gewiss würden sie zum Beispiel die Worte des Herrn, wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es raus und wirf es von dir, Matthäus 5, 29, wörtlich nehmen, ja, und in Kürze wäre eine ganze Nation blind. So wurde argumentiert. Und bereits im Jahr 1408 hatte der Erzbischof von Canterbury verfügt, es ist eine gefährliche Sache, wie der heilige Hieronymus bezeugt, den Text der Heiligen Schrift von einer Sprache in die andere zu übersetzen, denn die Übertragung des gleichen Sinnes ist nicht leicht zu treffen, sagte er. Wir ordnen deshalb an und befehlen, dass niemand von jetzt an aus eigenem Antrieb irgendeinen Text aus der Heiligen Schrift ins Englische oder in irgendeine andere Sprache übersetzen und niemand ein solches Buch lesen darf, sei es in Teilen oder vollständig. Auch andere kirchliche Würdenträger hatten Ähnliches formuliert und diese Verbote nahm man sehr ernst. So wurden in den Tagen Tyndales 7 arme Leute hingerichtet, die quasi den Kindern das Vaterunser und andere biblische Texte in der englischen Muttersprache gelehrt hatten. Also damals hatte der Teufel Satan, die alte Schlange, die Menschen dazu gebracht, so zu argumentieren, dass man die Heilige Schrift ja nicht übersetzt, weil die Worte nicht richtig übersetzt oder verstanden werden könnten und ganze Völker angeblich zugrunde gehen. Nur angeblich die Gelehrten und die Theologen, der Papst und die Mönche, die dürften das Buch lesen und es auslegen. Die Konsequenz dieser Handlung kennen wir, nämlich das dunkle Mittelalter, Irrlehren, Missbrauch der Kirche, Leid für viele Millionen Menschen. Wie ist es aber heute? Heute überflutet man die bibeltreuen Christen mit immer neuen Theorien, die das Wort Gottes herunterreißen oder schwächen oder die Aussagekraft der Bibel verändern. Es gibt im evangelikalen Bereich zum Beispiel eine Mediathek, die heißt Worthaus. Und die Referenten kommen dort aus den universitären, evangelikalen und katholischen Theologie und haben den Anspruch, den Menschen den modernen Glauben zu erklären. Beziehungsweise, es darf alles kritisiert werden. Und es werden dort zum Teil haarsträubende Legenden und Behauptungen philosophiert, wie zum Beispiel, es gäbe keine Auferstehung. Oder wer in der Schlange, in der Schöpfung, den Teufel sehe, der sei, naja, balla balla, heißt es dort. Oder Jesu Tod sei kein stellvertretendes Sühneopfer. Oder natürlich auch, die Bibel hat hunderte Fehler und daher kann man nur dieses oder jenes betrachten. Wer die Bibel so niederreißt, darf sich nicht wundern, wenn das Volk ungläubig wird. Die Bibel ist doch die Schutzwehr des Christen. Es ist wichtig, dass wir unsere Bibeln kennen, ernst nehmen und alles glauben, was Gott dem Menschen zu seinem Besten sagt. 2. Timotheus 3, 16 und 17 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit jeder Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Übrigens steht hier nicht, er hat es einem Bischof oder einer Kirche diese Befugnis gegeben, der Belehrung, sondern allein seiner Schrift. Also die Anmaßung des Kleruses, des Papstes und einiger Theologen, sich als Gewissen der Welt aufzudrängen, ist ungeheuerlich und scharf abzulehnen. Kann wirklich nur der Theologe die Wahrheiten und die Tiefen der Bibel verstehen oder auch der Mann am Pflug? Gott hat einen Martin Luther, einen William Tyndale und andere gerufen, um das Wort Gottes in den jeweiligen Sprachen zu übersetzen. Und dadurch eine Reformation ausgelöst und den Menschen Licht und besseres Leben gebracht. Nun kommen wir mal zu den Übersetzungen. Heute gibt es im deutschsprachigen Raum viele verschiedene Übersetzungen. Alle paar Jahre kommen neue dazu. Hier ein kurzer Überblick. Es gibt auf diesem Bild jetzt, was wir sehen, ganz links steht Übersetzungsgrundsatz, in der Mitte Textgrundlage und rechts Bibelübersetzungen. Die wortgetreuen Übersetzungen, die werden vor allem nach dem Text der Reformation übersetzt. Also im Alten Testament war es der masoretische Text und im Neuen Testament der Textus Receptus. Und rechts sehen wir die Bibelübersetzungen, die wortgetreu sind. Also Schlachter 2000 ragt hier hervor, die alten Lutherbibeln bis 1912, die Zürcher, das Neue Testament von Herbert Janssen. Wenn man weiter runter geht, sieht man auch noch die alte Elberfelder, die alte Schlachter, bis zur Luther 84, die neue Elberfelder Revision. Da kann man die wortgetreuen Bibelübersetzungen sehen, aber es wird schon etwas anders hier. Es heißt in der Mitte weitgehend oder vollständig kritischer Nestle-Aland-Text im Neuen Testament, zum Teil schon mit Abweichungen im masoterischen Text im Alten Testament. Und die Skala geht hier weiter, die Tabelle geht hier weiter, zu nicht mehr wortgetreuen Übersetzungen, zu frei übersetzt, weil Veränderungen, Mengebibel, Lutherbibel, 1975 zum Beispiel, oder die Ökumenische Einheitsübersetzung, oder sogar moderne kommunikative Übertragungen. Also das sind schon nur noch Übertragungen, die viele Abweichungen haben. Rechts stehen die Bibeln hingeschrieben, also die Gute Nachricht, Hoffnung für alle, die Brunsbibel, Neues Leben, die Volksbibel und so weiter. Das sind also die moderneren Übersetzungen. Lass mich mal klarstellen, Ordnung ist wichtig. Luther sagte ja mal, man sollte dem Volk aufs Maul schauen. Damit meinte er, so zu predigen und zu sprechen, dass das Volk es auch versteht. Damals hatte man in Lateinisch die Predigten und die Bibellesungen gehalten und nicht in der üblichen Landessprache. Jede lebende Sprache verändert sich im Laufe der Zeit natürlich, sodass man gewisse sprachliche Anpassungen machen muss. Allerdings keine inhaltlichen Veränderungen oder Weglassungen oder Hinzufügungen. Wir lesen eine Warnung aus der Offenbarung 22, 18 und 19. Ich bezeuge allen, heißt es hier, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es gibt grob gesprochen grundsätzlich zwei Übersetzungslinien oder Textfamilien. Zum einen die Linie des byzantinischen Textes Antiochien, bekannt als Textus Receptus oder der Mehrheitstext, der von Erasmus übersetzt wurde und daraus die reformatorischen Bibeln wie die Lutherbibel oder die King James Bibel entstanden sind. Der byzantinische Texttyp ist in der großen Mehrzahl der erhaltenen Handschriften zu finden und wird von etwa 90% aller verfügbaren Quellen gestützt. Die Waldenser und andere Christen waren das Bindeglied zu den Aposteln und bewahrten das Wort Gottes, welches später in der Reformation übersetzt und verbreitet wurde. Gott hat diese Menschen berufen, diese Wahrheiten aufzubewahren, und sie mussten sich vom Papsttum auch verfolgen lassen, ja viele sogar ihr Leben lassen, um ihres Glaubens willen. Also das war die eine Linie. Die andere Linie, so wie es diese Grafik hier zeigt aus Wikipedia, rechts unten sind die reformatorischen, links ist die andere Linie. Die andere Linie kam dann aus dem alexandrinischen Text, aus Ägypten sozusagen. Das war die Grundlage für die lateinische Vulgata im 4. Jahrhundert. Es ist eine Bibelübersetzung aus dem katholischen Bereich und die meisten neueren Bibel folgen dieser textkritischen Vorlage. Bekannt ist hier vor allem die Übersetzung und Bearbeitung von Nestle-Aland. Diese Übersetzungslinie ist immer wieder von Textforschern überarbeitet und verändert worden. Die Unterschiede ergeben sich, weil es gewisse verschiedene Lesarten der alten Handschriften gibt. Da es keine Originale der Verfasser mehr gibt, sind nur die späteren Handschriften verfügbar. Die Geschichte der Bibelübersetzungen ist sehr komplex, aber man kann trotzdem sicher sein, dass die Bibel das genaueste und am besten übersetzte Buch der gesamten Antike ist. Und es ist auch nicht meine Aufgabe oder Absicht, die Bibeln gegeneinander auszuspielen und zu sagen, man darf nur diese oder jene verwenden. Nein, außer wenn es sich um wirkliche Veränderungen handelt, wie die Volksbibel zum Beispiel, die meines Erachtens nicht akzeptabel ist. Aber Man sollte sehr wohl auf die Textgenauigkeit und deren Herkunft achten. Denn wer hat das Recht, das Wort Gottes zu verändern und damit auch letztendlich die Lehre? Wer das Wort Gottes studieren will, sollte sich entweder eine gute Bibel anschaffen, die dem Urtext nahe ist und doch gut zu lesen ist, wie zum Beispiel diese Schlachter 2000 oder eine andere, oder sich mehrere Bibeln anschaffen und vor allem die wortgetreuen Übersetzungen vergleichen, um den besten Sinn und Inhalt zu verstehen. Für uns als Familie war schon immer die Bibel der Reformation der beste Text zum Lesen. Gott hat diesen Text gebraucht, um die Reformation durchzuführen und die Wahrheiten ans Licht zu führen, die früher verloren gegangen sind. Und das ist für mich das beste Argument, dass Gott es gebraucht hat. Und warum sollte ich dann der Bibel nicht vollkommen vertrauen? Die Worte sind kräftig, sie sind klar, sie sind geisterfüllt. Diese ursprünglich übersetzten Bibeln von Luther und Tyndale und anderen seit dem 16. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert dienten der Reformation 350 Jahre lang. Ganze Völker haben sich geändert und sind aufgeblüht, wie auch unser Volk, das deutsche Volk. Dann die Skandinavier, die Engländer und die englischsprachige Welt. All das hat zu einem Wohlstand geführt. Man kann übrigens im Internet unter bibelserver.com gehen und dort einige Texte aufschlagen und vergleichen. Und ja, manche Lesart kann auch in der neuen Übersetzung vorteilhafter sein und gut gelungen sein. Warum nicht? Doch Gott hat gelehrte und geistliche Männer berufen, die Bibeln zu übersetzen. Nicht ungläubige Wissenschaftler oder Textkritiker. Man kann sicher die verschiedenen Handschriften vergleichen und wissenschaftlich versuchen, diese miteinander zu harmonisieren bzw. zu prüfen, welche älter und vertrauenswürdiger sind. Aber wie will das ein Textforscher beurteilen? Halten wir uns Folgendes vor Augen. Gott hat über sein Wort gewacht, als es von der römisch-katholischen Kirche aus streng verboten war, es zu lesen. Die Waldenser und die Kirche im Osten, Armenien, hat das Wort bewahrt und gelehrt. Er hat die Bibel der Reformation in seiner kompletten Form durch gläubige und treue Christen und Männer wie Tyndale und Luther veröffentlichen lassen und dem Volk zum Lesen gegeben. Interessant, Gott hat sich nicht der damaligen offiziellen Kirche und der Theologen bedient. Er nahm gelehrte Männer, sehr wohl, aber sie waren Reformer. Er wacht auch darüber, wenn es heute kritisch von Textwissenschaftlern auseinandergenommen wird und man versucht, gewisse Änderungen vorzunehmen. Hier einige Beispiele für Veränderungen. Und wir schauen uns mal das Bild hier an. Und links haben wir Textus Receptus, rechts der Nestle-Aland-Text. Philipper 4,13 zum Beispiel. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In den neuen Bibelübersetzungen steht nur noch, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und so können wir weitergehen. Epheser 3,9. Auch hier der letzte Satz. Der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Rechts, Nestle-Aland, Textkritik, steht, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Also es ist Christus rausgenommen worden. Oder Galater 4,7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Rechts steht, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und dann auch weiter unten, Römer 14,10. Es werden alle erscheinen, ja, wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Rechts steht, vor dem Richterstuhl Gottes. Kleine Veränderungen. Und so weiter. Gehen wir mal zum nächsten Text. Matthäus 6,13. Das ist das Ende vom Gebet Jesu, das Vaterunser. Und wenn wir uns mal die Übersetzungen hier anschauen, wir haben hier 7 Übersetzungen. Die Lutherbibel, die Hoffnung für alle, Schlachter 2000, Gute Nachricht, die Einheitsübersetzung, die King James und die New International. Also ich habe 2 englische und 5 deutsche. Wenn wir uns die Schlachter anschauen, dann kommt der Text ganz klar hier heraus und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, heißt es hier. Das Gleiche steht auch in der King James übrigens. So, und die anderen Übersetzungen, außer die Luther 2017, die hat es auch noch, die anderen Übersetzungen wie Hoffnung für alle, die lässt einfach den letzten Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Weg. Also, wieso? Gehen wir mal weiter. Lukas 9, 56. Hier auch. Schlachterbibel. Da ging es darum, in diesem Zusammenhang, wo die Jünger nach Samaria kamen und eine Bleibe für ihren Herrn haben wollten und die Samaritaner haben, abgelehnt. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihnen, wessen Geisteskinder seid ihr? Und hier Vers 56 in Lukas 9 heißt es ja weiter. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Dieser Text fehlt in den anderen Übersetzungen. Aber in der Schlachter und in der King James ist es nach wie vor drin. Oder Apostelgeschichte 8,37, der Text fehlt sogar komplett in den anderen Bibelübersetzungen, außer in der Textus Receptus Bibel, Schlachter 2000 und der King James. Und der Text ist doch wichtig, da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt, taufen zu lassen. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wieso fehlt dieser Text hier? Weil er in manchen Manuskripten anscheinend fehlt, aber in der Bibel der Reformation war er drin. Gehen wir mal weiter. Matthäus 18,11. Auch hier, ganz links, die Schlachterbibel. Da heißt es im Vers 11, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Gleiche ganz rechts in der King James Version. Aber in der Mitte, Hoffnung für alle, Elberfelder, Lutherbibel und die English Standard Edition, da fehlt's. Da fehlt dieser Text einfach komplett. Oder Matthäus 24,7, ganz interessant, nicht wahr? Keine Seuchen werden mehr erwähnt. Das ist ja eigentlich das, was wir aus dem Kapitel Matthäus 24 kennen, wo der Herr Jesus die ganzen Endzeitereignisse aufzählt. Und er sagt, denn es wird ein Heidenvolk sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das Wort Seuchen ist nicht mehr drin. Gut, Revision in der Bibel. Also es gibt verwirrende Dinge, die sehr unterschiedlich sind. Manche meinen, diese Fragen seien nicht so wichtig, weil ja etwa 90% des Textes des Neuen Testaments ohnehin nicht von den Textunterschieden betroffen sind und keine wichtige Lehre des Neuen Testaments durch sie in Frage gestellt wird. Nun dürfen wir dankbar dafür sein, dass die Unterschiede tatsächlich nur begrenzt sind und der allergrößte Teil des Neuen Testaments einheitlich bezeugt ist. Darin zeigt sich die Bewahrung Gottes. Gott hat nur eine begrenzte Anzahl von Textunterschieden in der Überlieferung seines Wortes zugelassen und dafür gesorgt, dass es zu 90% völlig einheitlich von allen noch bestehenden Handschriften bezeugt wird. Auf der anderen Seite ist es für den bibeltreuen Gläubigen, der das Wort Gottes liebt und es mit ihm genau nimmt, dennoch wichtig, auch in Bezug auf die Stellen, in denen moderne Bibeln gegenüber den älteren abweichen, Klarheit zu bekommen. Immerhin sind 15 ganze Verse, die im Textus Receptus bezeugt sind, in modernen Grundausgaben und den meisten ihnen folgenden Bibeln weggelassen. An 185 Stellen wurden wichtige Versteile gestrichen. In 212 Fällen wurden Namen und Titel Gottes und des Herrn Jesus Christus wie Herr Jesus Christus oder Gott gestrichen. Dazu kommen mehr als 280 Textveränderungen, die auf den Inhalt der biblischen Aussage Einfluss haben. Insgesamt ist der Nestle-Aland-Text um 2886 Wörter kürzer als der Textus Receptus. Dies würde einer Bibel entsprechen, bei der der erste und der zweite Petrusbrief fehlt. Solche Veränderungen sind bestimmt nicht als unwichtig oder untergeordnet zu bezeichnen. Das ist ein Zitat hier von Waite in dem Buch Defending the King James Bible Bible for Today. Persönlich möchte ich doch die Bibel lesen, die vollständig alle Texte hat. Und deshalb ziehe ich auch die Bibel des Textus Receptus vor. Wenn man die anderen Bibel anschaut, das heißt nicht, dass wir auch mal andere Übersetzungen mal vergleichen, miteinander anschauen. Oder in manchen Einzelfällen auch mal den Text aus der anderen Bibel nimmt, weil es den Inhalt ein wenig besser trifft. Ja, aber ich vertraue ganz und gar der Bibel der Reformation, die Gott ins Leben gerufen hat, um die Völker zu erleuchten. Das Wort Gottes, die zuverlässige und komplette Leuchte Gottes. So wie es auf diesem Bild jetzt zu sehen ist, der Kanon der Bibel besteht aus 39 plus 27 gleich 66 Büchern. Apokryphen. Es gibt auch Bibeln, die Zusatzbücher beinhalten, wie zum Beispiel die katholische Jerusalemer Bibel und neuerdings auch die neue Lutherbibel 2017. Diese wird mit Apokryphen auch angeboten. Ich frage mich, warum muss heute eine Lutherbibel mit Apokryphen veröffentlicht werden? Menschen fragen uns, was hat es damit auf sich? Manche Kirchen haben eigene Bibelübersetzungen herausgebracht, um ihre Sonderlehren zu stützen. So zum Beispiel die Neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas oder die katholischen Bibeln und den Apokryphen. Dort sind 18 weitere Bücher dem Alten Testament, die sogenannten Apokryphen, der Bibel hinzugefügt worden, vom Buch Tobit bis zum Buch Esdras. Das griechische Adjektiv Apokryphos bedeutet so viel wie verborgen, dunkel, daher nennt man die Apokryphen auch die verborgenen Bücher. Die protestantische Christenheit war sich einig, dass die Inhalte der Apokryphen nicht mit der Gesamtheit der Bibel übereinstimmen und daher nicht in den biblischen Kanon aufgenommen wurden. Denn dort werden unter anderem fiktive Geschichten über die Kindheit Jesu sowie über Lehren beschrieben, die keine Grundlage haben und nach dem biblischen Kanon und der hebräischen Schrift nicht übereinstimmen. Daher sind die Apokryphen nicht Teil des Wortes Gottes. Da beziehen wir als Protestanten auch ganz klar Position. Man könnte sie vielleicht als geschichtlichen Hintergrund zur Information lesen, aber sicher nicht als Leitfaden für die christliche Lehre verwenden. Umso überraschender ist es, dass zum Beispiel die neue Lutherbibel 2017 mit Apokryphen angeboten wird. Ein weiterer Versuch, die Ökumene mit einer gemeinsamen Bibel zu befeuern. Jetzt, woher wissen wir, dass der Kanon der Bibel, so wie wir sie heute als Altes und Neues Testament haben, den 39 Büchern im Alten Testament und den 27 Büchern im Neuen Testament, also insgesamt 66 Bücher, woher wissen wir, dass es komplett ist? Hat Gott irgendwo in seinem Wort einen Hinweis über die Anzahl der Bücher und Vollständigkeit der Bibel gegeben? Ich denke, ja. Es gibt ein erstaunliches und faszinierendes Detail in der Bibel, das uns zeigt, dass das Wort Gottes aus den 66 Büchern komplett ist. So glaube ich es zumindest. Im Heiligtum, nicht wahr, stand ein siebenarmiger Leuchter, auf Hebräisch Menorah genannt. Wir wissen die Symbolik des Leuchters. In Psalm 119, 105 steht ja nämlich, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ein wunderbarer Text. In meinem Beruf als Architekt habe ich gelernt, dass man auf Details achten muss. Und diese oft auch eine tiefere Bedeutung haben. Man kann sich fragen, warum hat Gott eine genaue, detaillierte Anweisung für die Herstellung des siebenarmigen Leuchters gegeben? Schauen wir uns mal die Beschreibung doch kurz des Leuchters näher an. Sie steht in 2. Mose 25, 31 bis 36 und es wird hier eingeblendet. Du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen 6 Arme herauskommen. 3 Arme aus einer Seite des Leuchters und 3 Arme aus der anderen Seite des Leuchters. An dem einen Arm sollen 3 Kelche wie Mandelblüten sein, mit je einem Knauf und einer Blüte und drei Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm, mit je einem Knauf und einer Blüte. So sollen es bei den sechs Armen sein, die aus dem Leuchter herauskommen. Aber der Schaft des Leuchters soll vier Kelche wie Mandelblüten haben, mit seinen Knäufen und Blüten, nämlich einen Knauf unter zwei Armen und wieder einen Knauf unter zwei Armen und noch einen Knauf unter zwei Armen, so bei den sechs Armen, die aus dem Leuchter herauskommen. Denn ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das Ganze soll eine getriebene Arbeit sein aus reinem Gold. Und du sollst seine sieben Lampen machen, und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Und ihre Lichtscheren und Löschnäpfe sollen aus reinem Gold sein. Aus einem Talent reines Goldes soll man ihn machen, mit allen diesen Geräten, und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nun, hier sehen wir die Bibel, die vollständige Leuchte. Jeder Arm hat drei dekorative Details, jeweils bestehend aus einem Dreierteil aus Kelch, Knauf und Blüte. Wenn wir diese detaillierten Bilder zusammenzählen, so befinden sich auf der einen Seite, und ich klicke das einfach mal hier so durch, 3 mal 3, 9, und dann das Ganze mal 3 ergibt 27 Kelche, Knäufe und Blüten. Der Schacht in der Mitte, so wie beschrieben war, hat auch 4 solche Dreierdetails. Ergibt plus 12, 39 Details, also Kelche, Knäufe und Blüten. Das Alte Testament besteht ja aus 39 Büchern, die Grundlage der Bibel. Zufall? Schauen wir uns mal die andere Seite des Leuchters an. Da kommen nämlich nochmal 27 natürlich dazu, jeweils 3 Teile, und es multipliziert. Also das Neue Testament besteht ja auch aus 27 Büchern. Macht zusammen 39 plus 27 gleich 66 Kelche, Knäufe und Blüten. Ist das Zufall? Glaube es nicht. Die Bibel, das Licht aus dem Gottesmund, der biblische Kanon, bestehend aus 66 Büchern des Alten Testaments und Neuen Testaments zusammen. Welch eine schöne Bestätigung der Vollkommenheit und Vollzahl der biblischen Bücher der Heiligen Schrift. Das Wort Gottes, das Licht für die Welt, symbolisiert in den Details in diesem Leuchter. Und noch interessant, im Vers 36, es heißt, es ist aus einem Stück. Das Ganze soll eine getriebene Arbeit sein. Interessant, aus reinem Gold. Ein ganzes eben. Der biblische Kanon ist komplett. Im Übrigen noch ein Argument. Jesus Christus hat im Neuen Testament, beziehungsweise das Neue Testament selbst, hat nie Bücher aus den Apokryphen zitiert, aber aus allen biblischen Büchern des Alten Testaments. Auch dies ist ein starkes Argument für die Vollständigkeit der Bücher im biblischen Kanon. Also die Bibel, das Wort Gottes in seinem Ursprung, die protestantische Bibel, wie wir sie kennen, in der alten Lutherbibel oder Schlachterbibel, und vor allem in der am besten übersetzten King James Bibel, ist vorzufinden, und es ist wie das reine Gold. Die vielleicht beste Übersetzung, die wir weltweit haben, ist die King James Bibel. Über die Übersetzer der King James Bibel könnte man viel sagen, aber Folgendes sagt die Geschichte. Die Männer des Übersetzungsteams der King James Bibel waren ohne Frage die gelehrtesten Männer ihrer Zeit und hervorragend für die Aufgabe, die sie in Angriff nahmen, qualifiziert. Sie waren ganz allgemein durch ihr umfassendes Wissen, sowohl akademisch als auch durch ihr beispielhaften Lebenswandel, geistig qualifiziert. Und die Übersetzung wurde von 47 Gelehrten aufgeteilt in eine Reihe von Arbeitsgruppen erstellt. Jede Gruppe arbeitete an einem Bibelabschnitt, die anschließend miteinander harmonisiert wurden. Die King James Bibel ist die autorisierte und bestübersetzte Bibel der heutigen Zeit und immer noch die meistgelesene und verbreitete Bibel auf der Welt. Ähnlich gut wurde auch die Übersetzung natürlich von Martin Luther, der ein bekehrter Christ war, ein wahrlich geistgeführter Reformator und Protestant. Grundlage für seine deutsche Übersetzung war der sehr gute hebräische und griechische Urtext, den Erasmus übersetzt hatte. Diese Bibel hatte eine enorme Wirkung auf das deutsche Volk, nicht wahr? So dass die katholische Oberhoheit gebrochen wurde, die Menschen Mut und Hoffnung erhielten, Schulen wurden gebaut, das Wissen nahm zu und die deutsche Nation wurde durch die Kenntnis der Heiligen Schrift befreit und gesegnet. Auch andere Nationen. Die Lutherbibel ist immer noch eine Macht und wird grundsätzlich als Autorität anerkannt. Bei der Luther 2017 sollte man allerdings bei gewissen Textteilen Vorsicht walten lassen, da diese von der liberal-theologischen Linie der evangelischen Kirche beeinflusst wurde und an manchen Stellen leider einige Änderungen veranlasste. Wie zum Beispiel Matthäus 8,21, es entstand ein Seebeben im Meer anstelle Sturm am See Genezareth. Oder die Jungfrau Maria wird als junge Frau umdeklariert. Oder wo man von Brüdern spricht, spricht man dann gendergerecht Brüder und Schwestern und so weiter. Das steht nicht im Grundtext, da gibt es einige Stellungnahmen zu dieser neuen Luther-Ausgabe, die man im Internet lesen kann und sich selbst dann ein Bild machen kann, beziehungsweise die Bibel miteinander vergleichen kann, ob es sich so verhält. Man kann sich ja auch Vermerke neben dem Bibeltext machen, wie es denn im Originaltext heißt. Und in manchen Textstellen, muss man auch fairerweise sagen, gab es auch Verbesserungen und das ist wirklich zu begrüßen. Jetzt fragen wir uns noch am Schluss Ellen White und die Bibel. Wie hat Ellen White eigentlich die Bibeln gebraucht? Und wie hat sie die modernen Übersetzungen herangenommen? Es gibt hier ein Zitat von George Burnside. Und er schreibt hier Folgendes. In den 25 gelisteten Büchern Ellen Whites sind entsprechend dem Index 15.117 Bibeltextstellen beinhaltet. 95% dieser Referenzbibelstellen sind aus der King James Version und 5% von allen anderen Bibelversionen. Die Revised Version, also die revidierte Übersetzung, wurde 1881 veröffentlicht. Und seit dem Jahr 1881 werden ungefähr 3/4 aller Werke von Ellen White produziert und geschrieben. Es gab also bereits einige revidierte Bibelübersetzungen während der Zeit, wo Ellen White ihre Schriften schrieb. Und dann heißt es hier weiter, in dem Buch »Der große Kampf« oder »Vom Schatten zum Licht«, der wie kein anderes ihrer geschriebenen Bücher unsere Glaubenslehren definiert, gebrauchte sie fast 99% die King James Version. Anders ausgedrückt, nur 9 von 857 Textstellen sind aus anderen Bibelübersetzungen als der King James Version. Mehr als 2 Dutzend Bibelübersetzungen standen während ihrer Schreibperiode zur Verfügung. Das übrigens können wir aus diesem hervorragenden Buch von Martin Klein lesen, Above All Thy Name. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ja, und was sagt sie noch weiter? Sie sagt, wann immer das Studium der Schrift ohne Gebet und einem demütigen, belehrbaren Geist begonnen wird, werden die klarsten und einfachsten als auch die schwersten Passagen in ihrer wahren Bedeutung verdreht. Die päpstlichen Leiter wählen solche Teile der Schrift aus, die ihrem Zwecke am besten dienen, interpretieren diese nach ihren eigenen Vorstellungen und präsentieren sie dann den Menschen, während sie denen das Vorrecht des Studiums der Bibel und der heiligen Wahrheiten rauben, um sich selbst ein Bild von der Wahrheit zu machen. Wenn die ganze Bibel nicht den Menschen so gegeben wird, wie sie geschrieben steht, dann wäre es besser, sie ihnen überhaupt nicht zu geben. Wow! Eine starke Aussage. Was ist dann davon zu halten, wenn Ellen White, die moderne Prophetin der Bibel, zum Beispiel wie hier den Text aus Apostelgeschichte 8,37, das ist die Geschichte, kennen wir da aus dem Morgenland und dem Philippus, wenn es hier heißt, in dem Buch Das Wirken der Apostel oder Die gute Nachricht für alle heißt es ja jetzt auch neu, wenn es in dem Buch hier zitiert wird, Und im Vers 37 heißt es dann, Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag es geschehen. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das steht weiter unten drin in dem Text. Nicht wahr? Es fängt an, der Mann wurde tief bewegt von der Auslegung der Schrift und so weiter. Und dann kommt eben diese Textpassage. Und ganz am Schluss heißt es, und er hieß den Wagen halten und sie stiegen hinab in das Wasser, beide Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Wenn wir das jetzt so sehen, der zitierte Bibelvers ist nicht mehr drin in den Bibeln. Aber Ellen White zitiert ihn. Was ist dann davon zu halten? Es gibt auch noch ein Zitat von Ellen White, welches unveröffentlicht war bis 2015, und es heißt wie folgt. Was beabsichtigt Satan jetzt zu tun? Er sieht sich imstande, die Bibel zu verändern. Die gefallenen Wesen haben eine umfassende Kenntnis über den Himmel und sie kennen die verschiedenen biblischen Sichtweisen und sie werden Veränderungen, Revisionen an der Bibel vornehmen. Ihr werdet sehen, dass sie die Bibel mehrfach revidieren werden. Dennoch muss jeder von uns auf intelligente Weise zum Wort stehen. Wir können es uns nicht leisten, nachlässig zu sein, aber wir müssen diese Einfachheit der Frömmigkeit haben, die für uns eine Tugend ist. Wir müssen sie haben. Die Bibel, das Wort Gottes. Wir haben es trotz 2000 Jahre Satans Angriffe, haben wir dieses Buch immer noch. Und es ist ein Wunder, dass wir es haben dürfen. Und ich bin Gott sehr dankbar. Es ist das Buch, durch den der Heilige zu uns direkt spricht. Es ist das Buch, das harte Menschenherzen erweichen kann und verändern kann in liebevolle, gottergebene, feine Menschen, die einmal in der Ewigkeit die Frucht dieses wunderbaren Buches genießen dürfen, das ewige Leben. Sollte es da nicht Schwerpunkt unseres Lebens und sollte es nicht der Schwerpunkt unseres Studierens sein? Lies es am besten früh, wenn du aufstehst und der Tag noch frisch vor dir steht. Und lass Gott durch sein Wort zu dir reden. Fassen wir zusammen. Gott hat über sein Wort gewacht. Und die Bibelübersetzung der Reformation ist der zuverlässige Text. Zweitens, dieser Text, Textus Receptus, verherrlicht Christus und seine Gottheit und sein Erlösungswerk, wie es dem Gesamtzeugnis der Schrift entspricht. Er ist im Gegensatz zu den alexandrinischen Texten harmonisch und lehrmäßig gesund und das ist für uns ein Kennzeichen der Inspiration. Drittens, dieser Text hat von der Überlieferung her das solide Fundament des byzantinischen Mehrheitstextes, der nicht nur 90% aller Textzeugen vereinigt, sondern aus dem Kerngebiet der apostolischen Christenheit stammt. Er war in seinem Kernbestand lückenlos seit der Apostelzeit bezeugt. Und viertens, dieser Text wurde bestätigt durch den Geist der Weissagung und die einmütige Annahme aller treuen Gläubigen weltweit während der Reformation, was zur weltweiten Evangelisation und Erweckung führte. Manche horten Lebensmittel in dieser Zeit, nicht wahr? Oder andere Dinge. Aber was sollen wir eigentlich mehr horten? Wir sollten das Wort Gottes gut studieren, damit wir es im Kopf behalten und wissen, was Recht und Unrecht ist. Damit wir wissen, was Wahrheit ist, was die gesunde Lehre ist. Darauf kommt es jetzt an. Wenn wir in diesen Tagen leben, wo die ganze Welt sich innerhalb kurzer Zeit stark verändert hat. Egal, was in der Welt geschieht, wir werden von Gott nicht alleine gelassen werden. Und das ist wunderbar zu wissen. Das unverfälschte, ewig gültige Wort Gottes ist da. Das gilt es heute zu lesen, es gilt es zu studieren, wie noch nie. Als Ellen White auf ihrer letzten Generalkonferenz das Podium verließ, sagte sie zu den Delegierten und zum Adventvolk, ich empfehle euch dieses Buch. Und was schrieb sie über die Wirkung des Studiums der Bibel? Viel, aber zwei, drei Zitate. Zum einen sagte sie, und wir lesen es auch hier, die Religion der Bibel erniedrigt niemals den Menschen, der sie annimmt. Im Gegenteil, sie erhebt und veredelt alle, die ihre Lehren annehmen und befolgen. Die Ehrfurcht vor Gott ist eine starke Verteidigung für alle jungen Leute. Mit diesem Schutzschild können sie unverdorben auch die verführerischsten Szenen oder Verführungen durchstehen. Oder sie schreibt hier weiter, das Studium der Heiligen Schrift veredelt wie kein anderes Studium die Gedanken, Gefühle und jegliches Trachten. Es verleiht Zielstrebigkeit, Geduld, Mut und Geistesstärke. Es läutert den Charakter und heiligt die Seele. Ein ernstes, andachtsvolles Studium der Heiligen Schrift, welches das Gemüt des Forschers in unmittelbare Berührung mit dem unendlichen Geist bringt, würde der Welt Menschen bescheren, die einen schärferen und gesünderen Menschenverstand und edlere Grundsätze besäßen, als sie je der beste menschliche Weisheitslehrer hervorgebracht hat. Wenn dein Wort offenbar wird, sagt der Psalmist, so erfreut es und macht klug. Und sie schreibt noch weiter hier, es wartet eine Aufgabe auf uns, die wir nur dann erfüllen können, wenn wir die Kraft dazu vom Heiland nehmen. Die Bibel muss uns zum Buch der Bücher werden. Wir sollten sie lieb haben und ihr als der Stimme Gottes gehorchen. Wir müssen seine Forderungen mit und einschränkenden Hinweise, du sollst und du sollst nicht erkennen und verstehen und uns die wahre Bedeutung des Wortes Gottes vergegenwärtigen. Das steht im Ruf der Jugend. Deshalb, liebe Freunde, Schwestern und Brüder, ist es wichtig, das Buch zu verstehen und wir können es einfach nicht zulassen, dass manche Bibeln Veränderungen vornehmen oder Kürzungen vornehmen. Wir wollen Gottes Wort unverfälscht haben, so wie es ist. Das ist die beste Bibel, die uns Gott geschenkt hat, zur Erbauung des Volkes Gottes. Was steht in 5. Mose 13, 1? Das ganze Wort, heißt es hier, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Und du sollst nichts von ihm wegnehmen oder zu ihm hinzufügen. Möge Gott uns helfen und sicher leiten in dem Wort Gottes, bevor Christus bald wiederkommt. Gott segne dich. Amen.